zu gehen, haben wir gesagt, ja, wie gestalten wir das? Ich meine, klar, wir hätten können jemanden einladen, einen großen Pastor, der, ja, auf den wir alle aufschauen. Aber wir haben so gedacht, nee, wollen wir nicht voneinander lernen? Wollen wir nicht voneinander lernen? Weil wir doch, denke ich, alle im Dienst stehen und herausgefordert sind und vielleicht doch manchmal Fehler machen. Da haben wir einige Fragen aufgeschrieben, ja, die ich so mal am Anfang so in den Raum stellen will. Also das Thema heute Morgen heißt die hohe Kunst der Ermutigung. Ja. Und dann sind so diese Unterfragen, wie gehen wir als Leiter mit Fehlern um? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie sind wir, wenn wir Fehler gemacht haben, weitergegangen hinterher? Ja. Dann auch die Frage, darf sich ein Leiter entschuldigen vor der Gemeinde? Ist eine spannende Frage. Ist das gut? Verliert er dadurch an Autorität? Ja, kann ich Fehler und Schwächen zugeben, die unser Leben ausmachen als Leiter? Bin ich reflektierter Leiter oder reflektiere ich auch das, wie ich eben bin? Es sind alles so Fragen. Und als ich darüber nachdachte, habe ich so gedacht, ja, wenn ich so an meinem Dienst angucke, ich bin jetzt 25 Jahre etwa Pastor, und wenn ich so zurückschaue, so weiß ich, habe ich so manchen Fehler gemacht. Und ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die mir trotzdem vertraut haben. Ich bin dankbar, dass Gott vor allen Dingen mit mir weitergegangen ist. Ja. Und ich bin dankbar, dass es einfach gut ist, dass Gott sein Reich baut mit, und ich sage es so deutlich, mit unvollkommenen Menschen. Und ich denke, wir alle sind irgendwo unvollkommen. Wir haben ja gestern unseren Eckhard so ein Stückchen angeschaut, so sein Leben. Und jeder von hier kennt vielleicht den Eckhard richtig gut. Eckhard war ein Pionier, der ins Land etwas hinein bewegt hat. Eckhard hatte Fehler. Und ich habe daran gemerkt, ich habe gesagt, ich bin so dankbar Gott, dass du mit Menschen dein Reich baust, die Fehler haben. Ja. Und so ist es in meinem Leben gewesen, so ist es im Leben vieler gewesen. Und deshalb wollen wir einfach der Frage nachgehen. Und deshalb habe ich einige Pastoren so angefragt, ja, ob sie uns so ein bisschen mitnehmen können in dieses Thema hinein. Und in den nächsten 2 Einheiten wollen wir uns damit befassen. Ja, also ich habe konkret 5 Pastoren angefragt, ob sie uns aus ihrem Leben erzählen oder eben mit hineinnehmen in das Thema oder ob ihnen etwas deutlich geworden ist aus der Bibel. Ja, und vielleicht zum Abschluss heute, dieses Vormittags, wollen wir dann noch so kleine Gruppen machen und uns kurz austauschen und vor allen Dingen auch füreinander beten. Ja, weil ich glaube, das ist so wichtig. Weil ich denke, das ist auch ein persönliches Thema. Ja. Genau. Und dann würde ich jetzt gleich den Anfang, zu Anfang unseren Mike fragen. Ihn habe ich angerufen und er hat sich bereit erklärt. Und deshalb bitte ich dich, Mike, erzähl einfach mal kurz. Wir haben gesagt, so immer eine Viertelstunde. Guck mal, ob du diesen Zeitraum schaffst. Ich schaff's.
Das schaffe ich. Ich muss bloß die Uhr sehen. Ja, spannendes Thema. Und man hat ja mehrere Möglichkeiten, daran zu gehen. Und Fehler werden ja auch unterschiedlich definiert. Also es gibt Fehler, auf die weisen ein anderer hin. Es gibt Fehler, die kriegt man selber mit. Und es gibt Fehler, da kann man gar nichts dafür. Die passieren halt einfach. Und ich habe... Also von vornherein würde ich sagen, ich finde das sehr, sehr wertvoll, wenn Leiter sich einfach auch entschuldigen können, wenn Leiter zugeben können, dass da Dinge schiefgelaufen sind. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus steigt einfach der Respekt der Leute, weil die Gemeinde neigt dazu, Leiter auf einen Sockel zu stellen. Weil die sind halt, was weiß ich, manchmal sind die besonders. Die haben halt, sind halt dicht am Herrn oder auch nicht. Aber man sieht ja halt, bestimmte Dinge und sagt, oh, der weiß das und der hat immer eine Antwort und der weiß, wie es geht und der kann mir immer helfen. Und in so einer Situation, denke ich, ist es wichtig, einfach auch zu sagen, Leute, ich mache genauso Fehler wie ihr. Ich bin nicht besser, ich bin nicht anders, ich höre den Herrn manchmal nicht, ich kriege manchmal Dinge nicht mit, ich sehe Situationen nicht, ich habe es nicht kommen sehen, dass das kommt und muss einfach trotzdem genauso wie ihr darauf reagieren. Wir sind alles seine Kinder, wir haben verschiedene Berufung, aber das heißt nicht, dass einer besser oder schlechter ist. Und aus meiner Erfahrung heraus gibt es manchmal Situationen, da rede ich mit Leuten und irgendwie, keine Ahnung warum, triggert mich dann in dem Gespräch manchmal was an. Und dann merke ich, wie meine Stimme anders wird, wie ich dann manchmal lauter werde, manchmal straffer werde. Und was aber schön ist, dass ich dann das reflektiert kriege. Und dann ist das Gespräch zu Ende und dann gehe ich nach Hause oder gehe wieder dahin, wo ich hergekommen bin und plötzlich merke ich, wie so ein Impuls kommt, du bist ja voll übers Ziel rausgeschossen. Und ich denke, immer nehme ich mir dann die Zeit, rufe denjenigen an oder gehe hin und sage, pass mal auf, mein Fakt, über den ich gesprochen habe, den finde ich richtig, aber die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, war verkehrt und es tut mir leid. Wenn ich dich da verletzt habe, bitte ich um Vergebung. Und die Frage war ja ein Stück, ich glaube, was wir uns bewahren müssen, das ist ein weiches Herz. Wir haben eine echt große Verantwortung, auf unser Herz zu achten. Zu gucken, dass wir da nicht in Stolz abkippen, nicht aus beleidigt sind, weil einfach jemand mal klipp und klar sagt, pass mal auf, damit bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Die Predigt fand ich doof. oder mit dem Text bin ich gar nicht zurechtgekommen. Was du hier gesagt hast, war aus meiner Sicht schräg. Und die Schwierigkeit dabei, die ich sehe, ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht in ein Loch fallen. Weil wir denken, wow, das Ding war richtig gut und ich habe das doch vom Herrn gehört und etc. pp. Ihr kennt das, brauche ich euch nicht erzählen. Und doch kann es sein, dass bei dem anderen Dinge falsch angekommen sind. Es kann sein, dass bei mir Dinge falsch rübergekommen sind. Zwischenmenschliche Ebene kann nicht passen, kann so viel sein, woran das liegt. Und es gibt eine interessante Geschichte, die kennt ihr bestimmt. Im 1. Samuel 30, da war David unterwegs mit seinen Männern. Und die waren in der Schlacht und irgendwie kamen die Feinde und haben alle Frauen und Kinder mitgenommen. Und die Situation war total krass. Er konnte da nichts dafür. Aber er hat es abgekriegt. Und seine Männer haben überlegt, ob sie ihn steinigen. Also die waren total stinkesauer, was ich verstehen kann. Und was hat David gemacht? Das fand ich total cool. Er stärkte sich im Herrn, seinen Gott. Und das mache ich dann. Zumindest probiere ich das. Ich suche dann den Herrn und sage, Herr, guck mal, das steht gegen mich. Was sagst du? Wie denkst du darüber? Was ist deine Perspektive zur Sache? Und das kommt nicht immer sofort, diese Antwort. Da müssen wir halt mal auf den Herrn harren, gell? Und ein bisschen warten und abwarten, was er sagt. Aber er ist dann sehr direkt und oft hat er ein ermutigendes Wort. Also eigentlich immer. Da sagte dann so eine Sachen wie, hey, ich habe dich beglaubigt. Ich habe dich beglaubigt. Aus der Bibellese heraus, einfach auf der Straße, rausgefahren auf die Straße und plötzlich sagte eine Stimme, ich habe dich beglaubigt. Und ich dachte, hä, wie bitte? Und ich wusste genau, der Herr spricht zu einer Situation, die mich beschäftigt hat. Oder er sagte, weißt du was? Da gab es eine Situation, da haben sich die Leute, also meine besten Leute hatte ich das Empfinden, die haben irgendwie ein Problem mit mir, ich weiß nicht, was ich angestellt habe. Und plötzlich sagte der Herr, wie kehre ich dieser Welt? Und da dachte ich, wow, ich weiß, wovon du redest. Das hat Paulus geschrieben. Ich weiß, was du meinst. Und plötzlich erhellte sich meine Stimmung. Und ich sage, okay, dann können Sie auch gerne weiter drauf rumtrampeln. Wenn du das so siehst, Herr, kann ich damit gut umgehen. Aber wir haben ja im 1. Petrus 5, da steht in 2 und 3, wir sollen die Härte als Vorbilder leiden. Und ich glaube, wir modellieren was in der Gemeinde. wenn wir es nicht hinkriegen, zu sagen, ey, das war Mist, es tut mir leid, vergib mir, dann wie soll es die Gemeinde machen? Wenn wir die Vorbilder sein sollen, wenn sie sich an uns orientieren sollen, wie soll es gehen, wenn wir es nicht machen? Und der nächste Satz in Vers 5 steht, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Ich glaube, diese Haltung, zu sagen, es tut mir leid, ich war drüber, hat sehr viel mit Demut zu tun. Und das ist die Haltung, die uns, denke ich, am besten steht, weil wir sollten zwei Dinge von Jesus lernen. Das hat er ganz wörtlich so gesagt. Und das war Sanftmut und Demut. Alles andere haben die Jünger, hat er so losgeschickt, hat gesagt, macht einfach mal. Betet für die Kranken, weckt Tote auf, heilt die, guckt, wie ich es gemacht habe. Aber lernt Sanftmut und Demut von mir, hat er ganz explizit gesagt. Und Galater 6, Vers 4 sagt, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und so hat er nur einen Blick auf sich selber. Dinge, die wichtig sind. Was ich manchmal in solchen Situationen mache, ich frage gute Freunde und geistliche Väter und sage, hier, guck mal, das wurde an mich herangetragen, gib mir mal deine Einschätzung zur Lage. Was siehst du? Siehst du das? Siehst du das nicht? Wenn ja, wie kann ich damit umgehen? Und das sind so ein paar Punkte, die mir dort wichtig geworden sind. Und Psalm 139, 23 sagt, Herr, erforsche und prüfe mein Herz. Und das ist immer was, wo ich sagen will, ich bemühe mich nicht zu sagen, pass auf, du hast Unrecht, sondern Herr, erforsche und prüfe mein Herz und zeig mir, wo ich stehe. Zeig mir, ob da Dinge gekommen sind, die sich eingeschlichen haben auf Grundlage von irgendwas, weil ich es verpeilt habe, weil ich keine Zeit hatte, so wie du es vorhin gesagt hast, weil einfach viel los ist, weil von allen Seiten alles drängt. Und das habe ich mir ein Stück zur Gewohnheit gemacht, zu sagen, Herr, guck mein Herz an und du kennst es und sag du, was los ist. Und ich will darauf reagieren, in der angemessenen Weise. Ich habe auch schon Dinge, ich habe über Sachen gepredigt und habe mitgekriegt, das war totaler Quatsch, falscher Vers, falsches Ding, falsche Auslegung. Und habe ich am nächsten Sonntag gesagt, hier, da muss ich noch mal kurz zurückkommen, da habe ich was falsch verstanden gehabt, das will ich korrigieren. Weil ich das als sehr wichtig empfinde, nicht einfach zu sagen, ich habe es gesagt, es ist so, was ich sage, ist Gesetz, sondern zu sagen, hier, ich habe das einfach vom Wort her falsch verstanden, ich habe eine Sache übersehen. Ich habe das falsch rübergebracht aus dem Griechischen und es tut mir leid. Und ein Vers, der mich immer wieder gut begleitet, ist 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch seine Gnade bin ich, was ich bin. Ich kann es mir nicht verdienen, ich kann es nicht reisen, letztendlich ist es Gottes Geschenk. Und er hat gesagt, ich habe dich hier hingesetzt, du sollst es sein und durch meine Gnade bist du es. Und seine Gnade war mir gegenüber nicht vergeblich, das kann ich auch sehen. Ich kann sehen, dass Dinge sich bewegt haben, aber ohne seine Gnade kann ich es lassen. Und ohne die Gemeinschaft des Heiligen Geistes will ich überhaupt nicht gehen. Weil für mich ist klar, es ist seine Gemeinde und er hat zu sagen, wo es lang geht und er ist das Haupt. Und ich darf Co-Pastor sein, ich darf mitmachen, ich darf Dinge umsetzen, die ihm wichtig sind. Aber da wir Menschen sind, gehen halt Dinge auch mal daneben. Gell? Und sind unsere Aussagen manchmal überzogen. Manchmal haben wir ja vielleicht selber noch Dinge, wo wir noch nicht rangegangen sind, wo wir merken, da ist eine Sache, immer wieder passiert mir das bei der Person, warum? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, mit dem Herrn dort im Gespräch zu bleiben, offen zu bleiben, sich nicht zu verhärten, egal wie die Situation wird, dran zu bleiben und zu sagen, Herr, ich will es wissen, zeig du es mir. Ja, so mache ich das und mal sehen, wie es die anderen machen.
Vielen Dank, Mike, für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich denke, das ist immer das, was bewegt. Ja. Ich wurde so erinnert gestern an den Satz von Christoph, als er sagte, ich habe 20 Jahre lang war ich Pastor und ich habe es versucht, mein Bestes zu geben. Und ich glaube, das macht doch jeder von uns. Ja? Wir versuchen dort das Beste zu geben und naja, manchmal gelingt es halt nicht so. Das hat der Mike sehr schön rübergebracht und ich bin bewegt darüber, weil ich glaube, wenn man authentisch lebt als Pastor, das ist das Beste, was sein kann, was man tun kann, was uns so passieren kann. Gut, Mike, also vielen Dank. Der nächste Beitrag, ja, kommt von Matthias Berlt. Ja, darf ich dich bitten, dass du kommst und uns jetzt.
Das Thema wurde ja schon gesagt, dürfen Pastoren Fehler machen? Ihr kennt alle den Witz, wo ein Pastor nach über 40 Jahren in den Ruhestand geht, wird verabschiedet und hinterher interviewt. Was waren die zwei wichtigsten Dinge? Er sagte, wenn ich auf die 40 Jahre zurückschaue oder mehr, das erste ist, es gibt einen Gott und das zweite, ich bin es nicht. Und das bedeutet, wir sind nicht fehlerlos, wir müssen es auch nicht sein und wir können es auch nicht sein, weil wir nicht Gott sind und nur Gott ist fehlerlos und das heißt, wir dürfen Fehler machen. Ich war noch nicht Pastor vor über 30 Jahren, da habe ich auf einer Kassette, das hieß die Stunde der Wahrheit von einem ziemlich bekannten Pastor, damals aus Kassel, der hat darüber gesprochen und er hat ein Beispiel von einem Kollegen erzählt, der auch Pastor ist und zwischen zwei Terminen einen Spoiler am Auto anbauen wollte und das ging nicht und die Frau kam immer raus im 5-Minuten-Takt oder 10-Minuten-Takt, sagte, Schatz, noch 20 Minuten, dann müssen wir los und er hat versucht, es zu machen, noch Schatz, noch 10 Minuten, noch 5 Minuten und es hat nicht, ging nicht rein und er hat dann am Ende, als er sagt, jetzt müssen wir los, Schatz, komm, hat er das genommen, hat gesagt, scheiß Ding und hat das geschmissen, den Spoiler und er flog wie in Zeitlupe über den Zaun, über die Hecke und landete vor dem Nachbarn, der Laub gehackt hat, genau vor ihm, der hat das aufgehoben, ist zur Hecke gegangen, hat es rüber gereicht, der Pastor hat gesagt, es tut mir leid, ich habe die Fassung verloren, ich bin im Terminstress und so und ist dann losgefahren zu seinem Termin, hat es auch noch geschafft und am nächsten Tag kam der, oder 3 Tage später haben sie sich getroffen, der Pastor war wieder etwas entspannter, der Nachbar kam an den Zaun und hat gesagt, also das hat mich total beeindruckt vor 3 Tagen, als sie das Ding hier rübergeschmissen haben, gesagt haben, scheiß Ding und so. Ich habe gedacht, die Christen sind immer abgefahren, 1 Meter über dem Boden, überhaupt keine Erdung mehr, nichts. Aber als ich das erlebt habe, habe ich gedacht, ich habe doch auch eine Bibel. Und er hat die aus dem Regal rausgeholt und hat, ich habe gesagt, ich habe angefangen zu lesen durch einen Fehler, wenn du einen Pastor als Nachbarn hast. Und wir sind ja bedacht darauf, keine Fehler zu machen oder das gut rüberzukriegen und das ist, hat mich total entspannt. Danach bin ich Pastor geworden, aber das soll jetzt keine Ermutigung sein, fluchen Dinge vom Balkon zu werfen oder auf Nachbarn zu schießen, um ins Gespräch mit ihnen zu kommen, sondern wenn es passiert, passiert es und Gott kann etwas daraus machen. Als der Matthias mich gefragt hat, über Fehler zu sprechen, das ist ja nun nicht gerade ein Ego-Schmeichler vom Thema, ist mir sofort ein Konflikt eingefallen. Jetzt in der Pandemie sind wir alle ein bisschen, inzwischen gibt es ein neues Thema. Wir haben immer gesagt, 10.000 Euro für den, der ein neues Thema bringt, aber wir hätten nicht gedacht, dass es Krieg ist. Aber damals waren wir noch genervt von der Pandemie vor ein paar Wochen. Es gab noch keinen Krieg und es kam eine WhatsApp am Samstag, wir haben ja samstags Gottesdienst in der Kindergruppe. Die Leiterin schrieb, falls jemand Corona hatte oder noch nicht so drauf ist nach Corona, bleibt einfach zu Hause, macht es euch gemütlich, der ist groß, es gibt Gnade und so. Ich habe sofort zurückgeschrieben, Moment mal, wer macht denn heute den Kinderdienst und ich habe ja noch gar keinen Plan und so weiter und was ist hier los? Ich sage immer, eine Gemeinde muss Kindergottesdienst haben, eine Gemeinde ohne Kindergottesdienst ist keine Gemeinde, das funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich zurückgeschrieben und dann klingelingeling das Telefon. Der Mann von der Kinderdienstleiterin rief mich an, gesagt, meine Frau weint. Ich habe gesagt, deine Frau weint. Warum weint sie denn? Wegen deiner WhatsApp. Ich habe gesagt, was? Wegen meiner WhatsApp? Und dann haben wir uns ausgetauscht und sie waren eben der Meinung, ja, jetzt ist Corona, Pandemie und jeder muss geschont werden. Das kann man ja machen. Man kann das nutzen, sich total zu schonen, zu regenerieren, alles nachzuholen, was man in den letzten Jahren an Pulver gelassen hat, alles aufzufüllen. Und ich habe aber gesagt, für mich ist es Krieg. Es ist Krieg. Und ich habe gesagt, lieber ein Mitarbeiter, der im Liegen den Abzug bedienen kann, als gar keinen Soldaten. Ich habe gesagt, wir brauchen Leute. Es war eine Zeit, wo Und das ist, ihr seht den Konflikt, Sozialarbeiter trifft General. Und man kann für beides Argumente finden. Du kannst ins Lazarett gehen und sagen, wollt ihr noch ein bisschen liegen bleiben, Leute? Ach, das habt ihr euch verdient, ihr seid doch sonst immer so treu. Macht es euch gemütlich, darf ich dir was bringen? Was trinkst du am liebsten? Oder man kann sagen, hey, kannst du dich vielleicht schon wieder bewegen? Ist dein Finger beweglich? Kannst du den Abzug bedienen? Ich gebe dir ein Gewehr, lehn dich zum Fenster raus und zerstöre die Werke des Feindes. Mache Kinder Gottesdienst. Und ich habe gesagt, es kommen neue Leute sonntags oder samstags ist es ja bei uns. Und wenn ich dann sage, wir haben nichts für die Kinder, es ist gerade Corona und so und machen gerade Pause, aber Gott ist gnädig und so. Bei dem Kind wird ankommen, Gott ist gnädig, aber uns hat er vergessen. Und dann wäre es besser, einer würde kommen, der sagt, naja, bin noch ein bisschen angeschlagen oder noch nicht hundertprozentig, aber ich mache dir ein cooles Video rein oder ich bin für dich da, ich mal was, ich druck eine Vorlage aus oder irgendwas. Wir haben das diskutiert, aber vorher ging es richtig hochgeschaukelt, richtig hitzig. Und das sind ganz kostbare Mitarbeiter. Ich bin seit 27 Jahren mit denen im selben Schützengraben. Die sind richtig treu, sind richtig toll drauf und wir haben uns in die Haare bekommen, in Minuten. Das ging ganz, ganz schnell, schneller als man denken konnte, aber wir konnten das auch klären. Und ich habe gesagt, es gibt für alles eine Variante eben, man kann es als Sozialarbeiter betrachten oder als General, je nachdem. Sie fanden das dann auch gut. Ich habe gesagt, jetzt könnte man auch den Einsatz verdoppeln, wenn Pandemie ist und sagen, wenn wir Eisen fressen müssen, fressen wir Eisen. Aber wir halten das am Laufen, wir ziehen das durch und wir haben uns dann entschuldigt, gleich in live natürlich am Telefon und das war gut. Nicht immer klappt das. Es gibt auch Leute, die auflegen und dann musst du denen noch nachlaufen und alles machen, aber weil wir Freunde sind, konnten wir es Gott sei Dank, und es war für mich ein Wunder an diesem Tag, sich zu entschuldigen und zu sagen, ich wollte dich nicht verletzen. Wir haben auch gesagt, wir wollten dich nicht verletzen, aber sieh unsere Situation. Ich habe gesagt, super, okay, wir machen weiter. Und es ist wichtig, dass man das kann. Dass man sagen kann, ich kann es nicht ungeschehen machen, aber bitte vergib mir und sieh es mir nicht nach. Und ist ja klar, wenn man 27 Jahre nebeneinander ist, es kann mal sein, dass man jemanden rempelt und so im Eifer des Gefechts und sagt, komm, oder dass man es anders sieht. Und es ist ja immer noch die Quarantäne. Es kann ja sein, dass du Gottesdienst vorbereiten willst, der Countdown geht runter und eine Stunde vorher ruft einer an, ich habe mich getestet, ich bin positiv. Dann hast du auch, wie viele Sets habt ihr? Wenn eins ausfällt, macht zwei, macht drei. Wir haben ja nicht so viele Garnituren, denke ich. Wir haben gar keine. Wir haben nur eine, der dran ist. Und wenn es schief geht, ich kann auch nicht einspringen, wenn ich die Predigt habe. Es ist knapp eben und wir konnten es klären. Und die Beziehung ist, die ist 27 Jahre alt, besser als vorher. Durch diese, es war die schärfste Auseinandersetzung, die wir hatten. Wir konnten beide unseren Standpunkt begründen. Wir haben uns aber noch nie so gefetzt wie da. Aber wir konnten es klären, uns entschuldigen. Und es ist schöner als vorher. Also Happy End in dieser Frage. Mein Fehlerpotenzial ist, kritisch zu sein. Vielleicht sagst du, was hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo alles kritisch war. Vor allen Dingen auch Pastoren. Dann bin ich ja selber einer geworden. Es gab marinierten Pastor, es gab gehackten Pastor, es gab frittierten Pastor. Immer Sonntagmittag wurde alles haarklein auseinander und so weiter. Und DDR, ich habe mich auch gefragt, kommt das von uns? Erich Honecker, Walter Ulbricht, das war ja unser Feindbild. Man konnte immer etwas Negatives finden. Immer. Und das kann eine Gewohnheit werden, wenn du viele Jahre dort aufwächst, dass du immer sagst, hey, wir finden etwas Negatives. Es kann wie ein Hobby sein, dass du sagst, immer muss etwas Negatives kommen. Dumm ist es nur, wenn es die eigene Frau ist. Das ist ja der kostbarste Mitarbeiter, den du hast, wo du sogar noch im Ehebett Arbeitsbesprechungen machst und über die Gemeinde sprichst. Ihr macht das nicht, aber wir machen das. Und dann, wenn sie dann die Kritik zu spüren bekommt und zu viel, ist das schlecht für die Beziehung. Unsere Beziehung hatte am 26. Hochzeitstag, das war vor einem Jahr, wenn ich das grafisch hätte darstellen müssen, den tiefsten Punkt in der 26-jährigen Geschichte. Und meine Frau hat mir Sachen gesagt und wie sie das empfunden hat. Ich habe gesagt, ach so, das ist ja interessant, dass das bei dir so angekommen ist oder dass du das so negativ empfunden hast. Aber es ist so. Kritik ist wie Salz und auf die Dosierung kommt es an. Und wie schnell ist eine Beziehung versalzen? Wenn du kritisierst, bei uns in der Rundschau war eine Geschichte, da hat eine Oma ihr Enkelkind umgebracht, ohne es zu wollen. Das Enkelkind hat den Salz und Zucker verwechselt mit Absicht, um der Oma einen Streich zu spielen. Die Oma hat Pudding gekocht und jede Menge Salz dann reingemacht. Und als sie es gemerkt hat, hat sie gesagt, zur Strafe musst du eine Schüssel essen. Enkelkind löffelt den Pudding und stirbt. Ich habe es nicht gewusst. 3 Löffel Salz sind tödlich für eine Person und für ein Kind sowieso. Das heißt, die Oma, wenn sie gewusst hätte, was sie macht, hätte sie es nicht gemacht. Aber sie hatte es gemacht und wie gesagt, das Enkelkind ist gestorben. Die Frage ist, wie viele Leute haben wir schon gekillt durch unsere Kritik? Haben wir mehr als 3 Löffel Salz verwendet oder 1,5 Löffel sind auch schon viel oder 1 Löffel ist auch schon viel? Also eine Prise, da musst du auch schon dich konzentrieren. Man sagt dir immer, die Verliebten versalzen das Essen, aber du kannst das auch, wenn du nicht gut drauf bist, versalzen und sagen, weil es mir nicht gut geht, suche ich noch das Negative. Also mich inspirieren dann negative Dinge. Ich zähle das dann auf. Das hast du nicht gemacht oder nicht so oder so wäre es besser gewesen. Warum hast du nicht und so weiter. Und das hat unsere Beziehung wirklich auf einen Tiefpunkt gebracht und ich bin froh, dass meine Frau das gesagt hat. Natürlich kann man sich immer rechtfertigen und sagen, Schatz, du weißt doch, ich bin gestresst und das ist nun mal so, ich musste kritisch sein im Stress und so weiter. Aber es ist besser zu sagen, danke, dass es jemanden auf der ganzen Welt gibt, der mir die Wahrheit sagt und den Mut hat, das zu machen. Und dann kann man sagen, ich kann es nicht zurücknehmen. Und über die Jahre, 26 Jahre, da können sich Sachen auch sammeln oder Dinge auch wiederholen, für die du schon mal Buße getan hast, wo du gesagt hast, oh, krass und so, aber es scheint sich auch zu wiederholen, dann zu sagen, okay, ich kann es nicht ungeschehen machen, aber Schatz, vergib mir, es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Und dann gibt es ja die 3 schönsten Sätze, das Essen ist fertig, ich liebe dich und ich vergebe dir. Das sind die beliebtesten Sätze auf der Welt. Und meine Frau hat mir vergeben und wir hatten ein sehr, sehr schönes Jahr. Ich würde sagen, eines der schönsten in den 27 Jahren werden es ja jetzt. Und alles fing damit an, dass sie gesagt hat, wie sie manche Sachen empfunden hat. Und zu sagen, das ist nicht gut und dass du zu kritisch bist und mir gegenüber ist nicht gut. Und es ist toll, begnadigt zu werden, wenn man sich dem Fehler gestellt hat oder den Fehlern. Und Kritik ist notwendig. Man könnte auch eine Predigt darüber machen, wie wichtig es ist, mehr zu kritisieren. In den Sprüchen finden wir das, aber auf die Dosierung kommt es an und ich möchte lieber ein Ermutiger sein, als jemand, der zu kritisch ist und damit alles versalzt. Möchtest du mit einer Person leben, die immer die Beziehung versalzt? Es könnte so schön sein, wenn man nicht so viel immer streuen würde. Und meine Strategie ist jetzt ganz viel Gnade und man kann eine Person, und wenn es die eigene Frau ist, auch bedingungslos lieben und sagen, Schatz, und wenn du 100 Fehler machst, mach sie, ich liebe dich. Ich liebe dich für immer. Es spielt gar keine Rolle, oder? Vielleicht bringt es mich ein bisschen aus der Fassung, aber du bist ja mein Schatz, ich liebe dich trotzdem. Und dann ist das, wie gesagt, eine Möglichkeit, das zu machen. Und Beziehungen sind etwas sehr, sehr Wertvolles. Und ich denke, sie leben davon, dass man Fehler zugeben kann, dass man um Gnade bittet, dass die andere Person sagt, ich verzeihe dir oder es tut mir weh, ich brauche noch eine Weile, aber ich werde dir schon verzeihen, ich bin ja Christ. Und dass wir das Unvollkommene umarmen und das machen. Ja, manche Sachen können so verletzend sein, da würde man nicht sagen sofort, ich vergebe dir, kein Problem, Schwamm drüber, sondern ich denke, man arbeitet oder lässt an sich arbeiten, dass es geschehen kann. Aber es ist wichtig, zu den Fehlern zu stehen. Und wir hatten auch schon eine Gebetsreise, wo wir hinterher gesagt haben, das machen wir nie wieder. Also wir waren alle genervt, total genervt. Das war in einem ehemaligen Gerichtsgebäude und die haben schon gesagt, dort sind ja immer Konflikte. Und ob das geistlich noch in der Luft war, auf jeden Fall. Wir haben alle gesagt, das machen wir nie wieder. Und am Ende dieser Reise gab es noch ein Abendmahl, das letzte Abendmahl. Da haben wir uns dann getroffen und dort hat es irgendwie, eine Person hat zwar nicht teilgenommen, die hat gesagt, sie hätte für uns gebetet. Und da waren solche Spannungen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir haben alle das Gefühl, wir machen es nie wieder. Es war richtig daneben. Aber wir feiern jetzt das Abendmahl, wir vergeben uns und segnen uns. Und das war richtig ein Turning Point dann in dieser Geschichte. Und meistens ist, wenn so etwas passiert, ist man nicht vorbereitet, sondern das Leben geht ja live über die Bühne, genauso wie diese Corona-Krise. Ihr habt ja alle schon ein Corona-Training gehabt, bevor das losging und wusstet, was man macht und was man nicht macht. Ich nicht. Wir alle sind in Echtzeit da durchgegangen und haben das gemacht. Aber Gott ist immer in Echtzeit mit uns und wir dürfen Fehler machen, wir müssen Fehler machen und wir sind nicht Gott. Wir sind nur die Co-Pastoren, du hast das schon so schön gesagt, und wir haben die Gemeinde auch mit Raoul und Betty Reis damals dem Heiligen Geist übergeben und haben gesagt, Jesus ist der Hauptpastor, wir sind nur noch Co-Pastoren. Und das hat mich auch entspannt, weil man immer wieder hört in Seminaren, der Leiter ist schuld, wenn es in der Gemeinde vorwärts geht und er auch, wenn es rückwärts geht. Das ist immer, der Leiter ist schuld, der Leiter. Und wenn ich nur Co-Leiter bin, ist das ja geteilte Verantwortung. Und gegen Jesus kann man nicht so vorwurfsvoll sein oder das machen. Und es ist immer gut zu sagen, es tut mir leid. Es war ein Fehler, aber ihr habt die Gelegenheit, mir zu verzeihen.
Danke, Matthias. Danke, Matthias. Was ich mitnehme, ist nur eine Prise Salz. Das nehme ich mit, einfach. Genial. Danke, Matthias, für eure, ja, und Maike, auch für eure Echtheit. So, das kommt echt, ja, da ist etwas zu spüren von Authentizität. Ja, genau. Okay. Wir haben noch vor der Pause einen, der David Blaschke aus Dresden, kommst du und machst einfach weiter mit diesem Thema und ich glaube, das ist einfach spannend.
Dankeschön. Ich merke, dass militärische Analogien einen neuen Hochkonjunktur genießen. Vielleicht fällt mir spontan auch was ein von Schützengraben und den Abzug ziehen. Halleluja. Als wir in der Gemeinde Nachwuchsleiter brauchten, weil ein Teil des Leitungsteams nach Amerika auswandern wollte für eine Zeit, habe ich mich sehr intensiv beschäftigt mit den Anforderungen für einen Ältesten. Ihr kennt das sicherlich, ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen ihr diese Liste lest, wenn ihr 1. Timotheus 3, Titus Kapitel 1 und wenn ihr mutig seid, dann auch 1. Petrus 5 dazu nehmt, kommt ihr auf insgesamt 21 Anforderungen. Und ich habe schon ein Studium darüber gemacht und habe das dann in eine Lehre gepackt und unseren Nachwuchsleitern dann hingelegt. Und guck mal, das sind jetzt hier die 21 Punkte. So, da fangen wir jetzt mal an. Und der allererste Punkt, der sowohl in Titusbrief und im 1. Timotheusbrief als erstes aufgelistet ist, ist der Begriff, der Älteste soll untadelig sein. Ja, wer ein Ältestenamt begehrt, der begehrt ein schönes Werk, heißt es im 1. Timotheus 3. Ein Ältester aber soll untadelig sein. So, das geht ja steil los. Ne? Und unter untadelig, da stellen wir uns, also wir Deutschen, wir haben ja sowieso zum Perfektionismus einen Hang und zum alles richtig machen und das muss schon alles stimmen. Und wenn wir das Wort untadelig lesen, dann kommt zumindest bei mir zuallererst die Assoziation, der muss perfekt sein. Der macht keine Fehler. Ein Ältester muss untadelig sein. Und ich habe mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt, auch ein bisschen ins Griechische reingeguckt und habe darüber gebetet, weil ich ja auch selber merkte, ja irgendwie, also so untadelig verhalte ich mich nicht immer. Aber da ist auch schon der eine große und wichtige Unterschied. Es heißt nicht, der Älteste soll untadelig handeln, sondern er soll untadelig sein. Untadelig sein ist ein Wesenszug, ist ein Charakterzug, ist etwas, was deinen Charakter ausmachen sollte. Da möchte ich euch Mut machen, wenn ihr nach neuen Leitern Ausschau haltet, guckt nach denen, die untadelig sind, nicht nach denen, die sich untadelig verhalten, weil diejenigen, die sich untadelig verhalten, sind meistens nicht untadelig. Jetzt habt ihr, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Denn untadelig sein bedeutet, und da ist die deutsche Übersetzung eigentlich ziemlich genau und richtig gut, dass man nicht getadelt werden kann. Man kann nicht getadelt werden. Warum? Das ist eine Herzenshaltung, wenn man nicht getadelt werden kann, weil man sich selbst tadelt. Das ist das praktische Ausleben von Demut. Das hatten wir vorhin schon, Demut. Dass ich selber zu meinen Fehlern stehe, zu meinem Versagen stehe, dass ich das nicht unter den Teppich kehre und gucke, hoffentlich hat es keiner gesehen, irgendwie meine Leiche im Keller, sondern dass ich offen und ehrlich zu meinem Versagen, zu meinen Fehlern, zu meinen Schwächen stehe und die auch anspreche. Das sind die Leute, nach denen wir Ausschau halten müssen in der Gemeinde. Auch wenn die nicht sich untadelig verhalten, sind sie doch untadelig, weil sie sich selber tadeln. Weil sie, also das, die genaue Übersetzung ist eigentlich unanklagbar. Wir haben keine Grundlage mehr, wo wir sie anklagen könnten, weil die haben das schon alles sowieso zugegeben. Schuldig im Sinne der Anklage. Untadelig sein. Und das nimmt erstmal irgendwie, okay, ja, stimmt. Nimmt erstmal einen riesen Batzen von einem selber. Wir müssen nicht uns untadelig verhalten, sondern wir müssen untadelig sein. Das ist das, was die Bibel uns mitgibt und wozu sie uns herausfordert. Nun haben wir jetzt aber das Problem, dass in unsere Gemeinde Leute kommen, die haben eine Geschichte. Die haben immer ihren Rucksack mit. Und da ist alles mögliche Zeug drin, die bringen den immer mit. Und da sind seelische Verwundungen, Enttäuschungen in der Vergangenheit, aus dem Elternhaus, so viel. Jeder von uns hat das und jeder von denen, die zur Gemeindetür reinkommt, die bringen das mit. Und wir tendieren dazu, wenn wir nicht durch einen Heilungsprozess gegangen sind, noch mehr tendieren wir dazu, den Leiter, du hast vorhin schon gesagt, den Leiter auf einen Sockel zu setzen. Ich würde eher sagen, wir projizieren ein Bild auf den Leiter. Leute kommen rein, also ich hatte das ja selber, ich bin ja jetzt nicht so ein Agrauter und ganz weiser und so irgendwie, also ich bringe diese Würde jetzt nicht unbedingt mit, aber es gibt Leute, die kommen rein und die sagen, Und die projizieren ein Bild auf mich von dem verständnisvollen Papa, der sie endlich mal lieb hat. Weil das ist nämlich das, was sie brauchen, das ist, wonach sie sich sehnen. Und dann, du machst überhaupt nichts, du sagst irgendwie nicht, ich bin jetzt dein Vater oder irgendwie sowas, sondern sie projizieren das auf dich. Oder da kommt jemand und sagt, ich wünsche mir eigentlich nur einen guten Freund, der mir zuhört, der mit mir Hobbys macht, der mit mir unterwegs ist und der mit mir Spaß hat. Und ich als Leiter will das aber gar nicht. Ich will gar nicht sein Freund sein. Aber er projiziert das auf mich und zwingt mich da in eine Rolle rein oder versucht das zumindest, mich in eine Rolle reinzuzwingen. Diese Erwartungen werden auf uns draufgelegt, wie so eine Schablone. Und ob da jetzt nun der Finger mitkommt oder ob da ein Arm fehlt, ja, die Schablone muss draufgepresst werden. Und da haben wir eine riesen Herausforderung als Leiter, dieses Bild, was Leute auf uns projizieren wollen, zu demontieren. Am besten nicht zerstören, nicht sprengen, sondern demontieren, also immer mal so ein Stück abbauen und sagen, Moment, langsam, ne? Also das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und es gab, ich habe insbesondere eine Predigt vor einigen Jahren gehalten, da habe ich so über die biblischen Gebete gesprochen und der Abschluss dieser Predigtreihe war Gebet für den Prediger und Gebet für Leiter. Und da habe ich zum Abschluss gesagt, habe ich über dieses Bild, über die Projektion gesprochen, die Leute auf Leiter projizieren. Und habe gesagt, ihr Lieben, ich werde euch enttäuschen. Ich werde euch enttäuschen. Und das ist nicht so ein hoffentlich enttäusche ich die nicht. Nein, das ist keine Möglichkeit, sondern das ist definitiv festgelegt. Ich werde die Leute in der Gemeinde enttäuschen. Und je eher wir mit dieser Illusion des perfekten Leiters, der so ein lieber Papa ist und der beste Freund ist, je eher wir mit dieser Illusion aufräumen und beginnen, die zu demontieren, desto besser. Und natürlich ist es natürlich ein Schritt zu sagen, ich werde euch enttäuschen. Ein anderer Schritt ist zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe etwas falsch gemacht. Ich stand schon vor meiner Gemeinde und habe gesagt, ihr Lieben, wenn Jesus nicht gesagt hätte, dass das hier mein Platz ist, ich wäre schon längst weg. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich bin nur noch hier, weil ich weiß, dass Jesus von mir Treue verlangt. Könnt ihr bitte für mich beten? Und solche Momente der Offenheit, der Wahrheit, der Klarheit, die machen uns nahbar, ja, und sie demontieren dieses Bild, diese Projektion. Und so können wir quasi... Also es ist heilsam für uns, in der Realität und in der Wahrheit anzukommen. Ja, auch von uns her, diese Erwartungshaltung, ich muss der starke Leiter sein. Ich hatte auch schon mit Leitern zu tun, die gesagt haben, ja, Leiter müssen immer stark sein. Die müssen zeigen, dass sie Stärke haben, damit die Leute sich auch sicher fühlen. Und da ist eine völlig überhöhte Vorstellung davon, wozu der Leiter eigentlich da ist. So ein kleiner Papst, der irgendwie den Gottersatz, den Heiligen Geistersatz spielt für die Leute. Das ist überhaupt nicht das, was die Bibel sagt und wovor wir uns hüten müssen. Und deshalb möchte ich euch das mitgeben. Durch Selbstdemütigung, Selbsterniedrigung bringt ihr Menschen in die Realität, wer ihr seid und was die anderen von euch zu erwarten haben. Nämlich, dass ihr euer Bestes gebt, ja, hatten wir auch schon heute, und dass ihr echt seid mit euren Fehlern. Und das ist untadelig sein. Danke.
Vielen Dank. Genial. Ich weiß nicht, wie es euch geht nach den drei Beiträgen. Ich bin sowas von ermutigt, ja, weil ich das nicht erwartet hätte. Ich sag mal so, meine Erwartungen da sind total übererfüllt worden, ja, weil das einfach genial ist, ja. Und auch was da David jetzt gerade erzählt hat, so, ja. Als wir Gemeinde gestartet sind, das ist ja immer so, wenn eine Gemeinde startet, da kommen immer erst die ganzen Vögel irgendwo aus der Umgebung, so, die irgendwo sich nicht einordnen können. Da. Das sind eine ganze Reihe Leute gekommen. Ach, Matthias, du bist der Pastor. Den haben wir gesucht. Und das war so wie, und Eckert hat damals schon mir gesagt, uns gesagt, pass auf, wenn solche Leute kommen, geh nicht auf deren Leim. Ja? Und das ist genau das, was du gesagt hast. Da kommen Leute, die suchen einen Übermenschen, die suchen eigentlich Gott in einem Pastor schon, ja. Und wenn das dann nicht erfüllt wird, dann sind sie enttäuscht. Die Vögel sind alle nicht mehr da, auch bei uns nicht, sind alle weitergeflogen. Aber es ist gut, was du gesagt hast, zu demontieren, dass wir fehlerfrei sind. Das ist einfach genial. Okay, ihr Lieben, wir haben es jetzt kurz vor 10. Wir machen jetzt eine kurze Pause und zwar, Moment, kurz vor 11, Entschuldigung, ja genau, wir machen also bis 10 Minuten nach 11, 11.10 Uhr treffen wir uns wieder hier. Da haben wir dann noch zwei Beiträge dazu, zu diesem Thema. Und wie gesagt, hinterher möchten wir gerne noch auch in Kleingruppen gehen, können wir uns austauschen, jeder persönlich so, was er auch von Fragen hat und wichtig auch dann füreinander noch zu beten. Ja. Also nutzt jetzt die Zeit, gute Gespräche wünsche ich euch. Ja. Es ist herausfordernd, ja, was wir gehört haben. Ja. Und nutzt die Zeit einfach. Bis dann, wir uns wieder treffen. Okay.